es bringt nichts, ja, dass du Pfeile, giftige Pfeile irgendwo in die Richtung schießt, ja, und die bringen nichts.
Ja, Doppelspitze, der Fußball-Podcast meldet sich zurück zu Beginn der heißen Schlussphase in der Fußball-Bundesliga. Mein Name ist Kevin Schulte und ich schieße heute vielleicht ein paar giftige Pfeile in Richtung des unverwechselbaren Leon Ginzel. Grüß dich.
Grüße, schönen guten Tag.
Ja, Thorsten Legert mit der perfekten Steilvorlage, der ist richtig on fire, wir sind's auch. Und wir haben uns überlegt, wir liefern jetzt mal so eine Art Gesamtüberblick. Wie sieht's aus in Fußball Deutschland? Was geht sonst noch so international ab? Doppelspitze, der Fußball-Podcast, kannst du natürlich überall hören, wo es Podcasts gibt. Und am besten abonniert oder hört ihr uns einfach überall auf Spotify, iTunes, Podigy, meinsportpodcast.de, Deezer, Soundcloud. Habe ich sonst noch was vergessen?
Nee, ich glaube, das war jetzt wieder alles dabei. Unsere ganze Bandbreite, unsere Palette sozusagen, unser 442, wenn du so möchtest, des Verteilweges.
Genau, und ja, wenn es euch gefällt, dann schreibt uns doch gerne auch eine Bewertung. Also bei iTunes ist das ja zum Beispiel möglich. Gebt uns einfach so viele Sterne, wie ihr mögt. Was eher nach Dschungelcamp klingt, das ist aber tatsächlich ein Fußball-Podcast. Und ja, von mir aus können wir jetzt loslegen.
Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.
Ja, langsam aber sicher wird es so richtig heiß in der Bundesliga. Endspurt, nur noch 3 Spieltage zu gehen. Und die Lage oben, die Lage unten und die Lage so oberes Mittelfeld spitzt sich zu. Und deswegen schauen wir natürlich zuerst auf die Premium-Klasse in Deutschland.
Bundesliga, der Überblick.
Ja, der Aufreger am letzten Spieltag, Kevin. Wir haben da schon auch ein bisschen drüber geredet. Natürlich, das Revierderby. Also ist ja wieder völlig verrückt gelaufen. Scheint auch jetzt jedes Revierderby völlig verrückt zu laufen, offenbar. Ja, für Borussia Dortmund, glaube ich, ein ziemlich, ziemlich dramatisches Spiel. 2-4 zu Hause verloren, 2 rote Karten. Hätte nicht jeder unbedingt gedacht, dass das so ausgeht, dass es vielleicht schwierig wird und dass Schalke da im Derby nochmal sich voll motiviert, auch um unten rauszukommen. Ja, aber dass es dann so ausgeht, echt verrückt. Wie hast du es gesehen? Wie hast du mitgefiebert vielleicht auch?
Ja gut, erstmal lief es ja nicht nur bei Sky, sondern auch bei der ARD. Ja, hatte mal was Besonderes, nachmittags 15:30 ein Live-Spiel in der ARD zu schauen. Ich habe es tatsächlich dann auch über die ARD geschaut, während nebenbei die Konferenz lief. Und anfangs lief ja alles so, wie man es erwarten musste wahrscheinlich, wenn man sich die Schalker Saison anschaut. Götze macht das Tor und dann kam ja eigentlich schon die Schlüsselszene kurz danach. Dieses Handspiel von Julian Weigel, woraufhin ja sich auch Lucien Favre klar geäußert hat und hat das sicherlich auch als Schlüsselszene gesehen. Und am Ende, der Elfmeter, anschließend macht Sané nach der Ecke das 2-1. Dann gibt es die erste Rote, Caligiuri haut das Ding rein. Im Prinzip alles, was in dieser Saison scheiße lief für Schalke, das hat sich jetzt diesmal umgewendet. Und du hast es ja angesprochen, letztes Jahr das 4-4 nach 4-0 Rückstand, jetzt verhageln sie Dortmund eventuell die Meisterschaft. Also war wieder ein Derby, wie es im Buche steht.
Absolut. Und du hast es angesprochen, Favre war not amused nach diesem Spiel und vor allem nicht nach diesem Elfmeter, der ja durchaus auch ja ein Wendepunkt war in dem Derby. Das kann man durchaus so sagen. Und höchst umstritten. Und Lucien Favre hat danach Folgendes in die Mikrofone der Katakomben geblasen.
Doppelspitze, ehrlich.
Das ist lächerlich. Wenn du machst so, weil die anderen schießen, das ist logisch. Wenn du gehst so, das ist lächerlich. Das ist so lächerlich.
Ja, Kevin, hat er recht?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben dieses Handspiel, das begleitet uns ja die ganze Saison schon. Und da hilft ja auch der Videobeweis nichts, weil die Person in Köln kannst du ja wieder ganz anders sehen als der Schiedsrichter. Die Regel oder die Nichtregel, das ist ja eigentlich das Bescheuerte, dass es reicht im Prinzip den Arm, dass der Ball an den Arm kommt und in einer ganz natürlichen Bewegung beim Fußball gerade eine Abwehrhaltung als Abwehrspieler, wenn ich den Ball selbst nicht habe, dann muss ich ja irgendwie die Arme auch benutzen zum Laufen und so. Also ich finde es wirklich saberwitzig.
Ja, absolut. Vor allen Dingen, was ich auch immer so geil finde, wenn du es als Schiedsrichter im normalen Spielverlauf schon so schwer siehst, und dass das so, ich meine, es war aus nächster Distanz, wieder aus kürzester Distanz, und dann der Videoschiedsrichter dann auch 50 Mal wahrscheinlich ganz genau hingucken muss und dann sagt so, ah ja, geht irgendwie vielleicht doch aktiv zum Ball, was ja gar nicht sein kann aus der Distanz, das ist ja eigentlich total bescheuert. Und dann ein Elfmeter wieder deswegen gepfiffen wird, das ist echt, das jetzt wieder 10 Euro ins Phrasenschwein, aber das macht das Spiel auch kaputt, ne? Es ist wirklich so, also das lief ja auch erstmal ganz normal weiter und keiner wusste, was los war. Und plötzlich gibt er wieder Elfmeter und ganz merkwürdig. Also, ich weiß nicht,
ja, ich mein,
im Zweifel da wirklich für den Verteidiger, weil was soll er machen?
Schwierig. Man muss sich einfach mal klar werden, wie soll jetzt die Regel aussehen? Also heißt es, sobald der Ball am Arm kommt, am Arm des Verteidigers, in dem Fall gibt es immer Elfmeter für die andere Mannschaft?
Ja.
Oder gibt es da einfach noch eine Grauzone an? Scheint ist es ja im Moment so, dass es diese Grauzone gar nicht mehr gibt. Also im Prinzip, Ball ist am Arm und sobald er nicht angetackert ist am Körper, wird ja Elfmeter gepfiffen. Mhm. Da muss man ja schon wieder sagen, die Schiri sind da in dieser Saison schon konsequent. Also es wird ja wirklich mehrheitlich oder fast immer gepfiffen. Aber die Regel an sich, die Regelauslegung ist ja das Bescheuerte.
Naja, also es scheint ja sozusagen wirklich, sobald die Körperfläche irgendwie vergrößert wird durch den Arm oder durch die Hand, wird er sofort gepfiffen. Ja, also ich finde, da kann man sich zu Recht drüber aufregen, so wie Favre das ja auch gemacht hat. Und ob das jetzt das Derby komplett auf den Kopf gestellt hat, naja, ja, natürlich irgendwie hat es eine Wendung gegeben, klar. Aber ich hatte das Gefühl, Dortmund war an dem Tag auch wieder nicht auf der Höhe. Ich meine, das haben ja auch die beiden Fouls dann gezeigt, ne, von Reus und Wolf. Du gehst normalerweise nicht so in den Gegenspieler, wenn du auf einem guten, ausgeglichenen Niveau bist in der Mannschaft oder auch dich gut fühlst. Und das war irgendwie gar nicht mehr da. Und dann rauschen die beiden da ja echt ziemlich übermotiviert rein. Und das waren beides auch klare rote Karten aus meiner Sicht.
Absolut.
Ja. Und ja, dann hat Schalke das Quäntchen Spielglück natürlich irgendwie auch, ne, beziehungsweise macht diesen Freischuss dadurch Caligiuri rein. Ja, und dann war Dortmund natürlich irgendwie mausetot, ne, kam nochmal kurz ran, dann das 4-2 relativ schnell danach und dann war die Nummer auch durch, also, und damit wahrscheinlich das Ende aller Meisterschaftsträume für Dortmund, ne, oder glaubst du, da sind wir ja beim nächsten Thema, Bayern, alle denken natürlich jetzt gegen Nürnberg, schießen sie da quasi sich so halb zur Meisterschaft, auch so ein Ding, ja, und dann geht das nur 1-1 aus, plus auch noch Bayern-Dusel am Ende, weil die den Elfmeter verschießen, also auch irgendwie Wahnsinn, ne?
Ja, ich meine, Lucien Favre hat ja nach dem Spiel in der Pressekonferenz nach Dortmund-Schalke auch auf die Frage gesagt, war es das mit der Meisterschaft? Ja, klar. Das ist natürlich auch Lucien Favre, wie er leibt und lebt, also manchmal, oder eigentlich fast immer, ja, kommunikativ teilweise ein bisschen kurios, weil zu dem Zeitpunkt war es ja eben nur der eine Punkt, die Bayern mussten noch nachlegen und genauso wenig, wie man mit dem Spielverlauf in Dortmund hat rechnen können, konnte man ja mit dem Patzer der Bayern dann rechnen, die ja dann sogar teils sogar noch Glück gehabt haben, weil geht der Elfmeter rein, dann gewinnt Nürnberg das Ding vielleicht. So sind es jetzt 2 Punkte Unterschied, Bayern muss noch in Leipzig spielen, gegen Frankfurt noch. Dortmund hat natürlich auch noch ein paar Hürden in Bremen, die allerdings jetzt auch mal ein paar Mal verloren haben. 3 Pflichtspielniederlagen in Folge. Düsseldorf kann befreit aufspielen und in Gladbach, gut, da läuft es auch nicht, kommen wir gleich später zu. Ehrlich gesagt glaube ich am Ende, dass die Bayern aufgrund ihrer Erfahrung mit diesen wichtigen Spielen auch Richtung Ende der Saison, das mussten sie jetzt in der Bundesliga, weil es immer so klar war, zuletzt nicht mehr einsetzen, aber schon in K.O.-Spielen, das sind jetzt quasi K.O.-Spiele, glaube ich, dass die Bayern das machen werden, weil sie nicht jetzt unbedingt wegen der 2 Punkte Vorsprung, weil sie spielen noch in Leipzig und die sind auch herausragend gut. Aber ich glaube einfach nicht, dass Dortmund 9 Punkte holen wird, weil dieses Spiel gegen Schalke, das kann auch über diese Partie hinaus, über diesen Spieltag einiges zerstören, glaube ich. Weil du hast Reus angesprochen, 2 Spiele gesperrt, Wolf 3 Spiele und generell Watzke sagt dann das komplette Gegenteil zu Favre, der die Meisterschaft abgeschenkt hat. Watzke sagt sinngemäß mal abwarten. Ja, irgendwie merkt man, da ist jetzt ein bisschen Unruhe natürlich auch drin, weil sie haben sich das alles ganz anders vorgestellt, zu Hause gegen Schalke.
Ja, absolut. Und dass das Derby irgendwie nochmal ein richtig großer Prüfstein wird, war ja vorher klar, weil auch wenn Schalke eine beschissene Saison spielt, in so einem Derby pusht du dich halt als Mannschaft nochmal richtig hoch und das haben sie natürlich eindrucksvoll irgendwie bewiesen. Sie sind ja, glaube ich, nach dem Spiel auf der Rückfahrt noch in so eine Fankneipe dann eingefallen, haben da noch mitgefeiert,
ja,
die Schalker-Spieler und so. Ist natürlich auch so ein bisschen fadenscheinig, weil gut, es ist natürlich so, im Ruhrpott einmal Derby gewonnen, das, dann sind die Fans natürlich versöhnlich gestimmt und vergessen den Rest der Saison ungefähr. Aber gut, sei ihnen gegönnt. Ja, und was Dortmund angeht, man hat auch nicht das Gefühl, ich glaube, und das ist natürlich auch irgendwie psychologisch klar, wenn du gegen den direkten Konkurrenten 5-0 verlierst, dann glaubst du vielleicht irgendwie auch selber nicht mehr daran, dass du es noch schaffst. Und das war, glaube ich, auch so ein Schlüsselspiel natürlich. Wenn du gegen Bayern so hoch verlierst, dann macht das schon was aus. Ne? Es ist immer was anderes, wenn du jetzt unglücklich da irgendwie 2-2 spielst oder was weiß ich, oder ganz knapp verlierst, dann glaubst du da vielleicht nochmal eher dran. Aber 5-0 war natürlich eine Demontage und auch, glaube ich, für die Moral nicht gerade förderlich.
Zumal danach das Spiel von Dortmund gegen Mainz, das anfangs gut lief, 2-0 geführt, am Ende richtig eng wurde, 2-1, wo dann Bürki da in einer Szene in 5 Sekunden irgendwie 5-mal den Ball hält. Da muss man dann auch ehrlich sagen, wäre das nicht Mainz gewesen, die zweifellos auch einen guten Tag hatten, aber wäre das eine Mannschaft gewesen, für die es noch um richtig viel gegangen wäre zu dem Zeitpunkt, dann hätte Dortmund wahrscheinlich auch das Bayern nachfolgende Spiel auch nicht gewonnen. Da hatten sie schon super viel Glück. Und ja, jetzt wäre es wirklich vorbei gewesen, hätte Bayern in Nürnberg gewonnen, aber haben sie jetzt eben nicht. Dadurch gibt es natürlich absolut noch die Möglichkeit, aber ja, also ich kann mir schwer vorstellen, dass Bayern sich die 2 Punkte Vorsprung nehmen lässt, zumal es ja eigentlich 3 Punkte sinkt, weil das Torverhältnis auch für Bayern spricht. Das heißt, 7 Punkte würden Bayern in jedem Fall reichen. Sieg gegen Hannover, das dürften sie schaffen. Dann ein Punkt in Leipzig und ein Sieg gegen Frankfurt, wobei ich eben glaube, da komme ich nochmal zurück zu meiner These, dass es diese 7 Punkte gar nicht braucht, weil Dortmund keine 9 Punkte jetzt holt.
Ja, das ist ja das Nächste, ne? Dortmund muss jetzt alles gewinnen und Bayern muss halt wirklich straucheln. Und auch bei den engen Spielen Leipzig und Frankfurt vom Papier her oder bei denen, wo die Gegner halt sehr stark sind. Ich meine, Frankfurt, da kommen wir auch nachher nochmal kurz zu. Die haben einfach den Fokus gerade auf der Europa League und ich glaube, die sind jetzt mittlerweile auch am Limit angekommen, was den Kader angeht. Und spielen dann auch noch gegen einen Ex-Coach, der sie natürlich auch irgendwie sehr gut kennt. Jetzt auch klar mit Adi Hütter nochmal trotzdem das System geändert, ein paar neue Spiele, aber der kennt natürlich seine Jungs da irgendwie aus Frankfurt noch. Und dann hast du mit Leipzig ein Team, das auch schon safe in der Champions League ist. Die haben auch nicht mehr unbedingt jetzt so den Anreiz, nochmal weiter nach oben zu kommen, so, weil nach unten geht nichts mehr, nach oben auch nicht unbedingt. Ist jetzt auch nicht so, dass da, ja, von der Qualität natürlich schon schwierig ist. Abwarten. Ich meine, gut, das hat man von Nürnberg auch alles gedacht, ne? Dachte man auch so, ach ja, Nürnberg räumen sie aus dem Weg, so, ja, ist dann auch nicht passiert. Ja, mal sehen. Also, bleibt auf jeden Fall spannend, klar, aber ich schließe mich dir an und sage, soll ich dich glauben, dass Dortmund das jetzt irgendwie noch dreht, tue ich es auch nicht. Also.
Ja, dann würde ich sagen, wir haben es jetzt schon teilweise aufgeführt, gehen wir die Tabelle mal weiter nach unten. Leipzig, gerade angesprochen, spielt Champions League, das ist safe, die sind auch definitiv schlechtestenfalls Dritter, werden wahrscheinlich auf 3 einlaufen. Dahinter wird es ja dann richtig eng. Eintracht Frankfurt, die ja jetzt in der Bundesliga auch in Straucheln geraten sind, haben jetzt nur 2 Punkte aus 3 Spielen geholt, unter anderem gegen Hertha auch, gegen Daniel Hertha jetzt, sind aber trotzdem in einer sehr guten Position eben, weil sie diese 3 Punkte Vorsprung haben auf die Plätze 5 und 6 mit Gladbach und Leverkusen, zudem noch das bessere Torverhältnis. Glaubst du denn, dass eine Möglichkeit besteht? Klar, sie haben diesen Kraftnachteil durch die Doppelbelastung, die ganze Saison schon mit der Europa League, jetzt spielen sie Chelsea da im Sandwich eingepackt, ist das Leverkusen-Auswärtsspiel. Kannst du dir denn dennoch vorstellen, dass sie vielleicht nochmal so über ihren Schatten springen, die ganzen Rebic, Jovic, Gacinovic und vielleicht doch den 4. Platz auch noch safe machen? Oder müssten sie dafür irgendwie, oder ist es für dich einfach unrealistisch?
Ja, also man sieht ja, dass sie jetzt in der Liga wirklich federn lassen und die Konzentration da irgendwie offenbar auch weg zu sein scheint, was ja eigentlich, und vielleicht ist das nochmal jetzt der Ansatz, den du als Trainer wählen solltest, jetzt mal unabhängig davon, ich meine, wenn sie die Europa League gewinnen, ja, dann sind sie in der Champions League drin, dann sind sie dabei, das sind aber einfach nochmal mindestens ja 3 Spiele logischerweise, weil Halbfinale plus Finale müssen auch noch gewinnen und das ist jetzt ja auch nicht unbedingt so safe und wenn du dich über die Liga relativ simpel, sag ich jetzt mal, qualifizieren könntest für die Champions League, was ja ein enormer finanzieller Vorteil ist im Vergleich zur Europa League, dann wählst du natürlich den Weg. Und das müsste jetzt einfach vielleicht auch mal in den Köpfen ankommen, dass sie das Bonbon Europa League natürlich gerne mitnehmen und sich da auch pushen und nach wie vor wahrscheinlich auch jetzt gegen Chelsea eine super Leistung liefern werden. Ich bin mir da auch gar nicht sicher, dass Chelsea klarer Favorit natürlich, aber das macht so, weil ich glaube schon, dass Frankfurt da für eine Überraschung sorgen kann wieder. Aber dass in der Liga jetzt auch wieder den Fokus haben muss, das ist jetzt, glaube ich, die Aufgabe von Adi Hütter. Und ja, ich habe deswegen allerdings Zweifel daran, gar nicht mal so aus mentaler Sicht so viel, weil vielleicht das können sie schon dann machen, aber einfach von der Power her. Wenn du alle drei Tage dann im Einsatz bist, gefühlt, mit den Reisen noch und so, das schlaucht natürlich enorm, ne? Klar, schweißt auch irgendwie zusammen, aber es schlaucht halt auch enorm. Und gerade so gegen so ein Hochgeschwindigkeitsteam wie Leverkusen kann das natürlich dann richtig einem auf die Füße fallen. Also ich befürchte fast, dass die da noch rausrutschen. Und Leverkusen, gut, Hoffmann hat jetzt nochmal einen Dämpfer bekommen. Leverkusen ist da ja auch so ein bisschen mal so, ne? Sind jetzt auch nicht konstant, dass sie alle Spiele gewinnen oder so. Aber haben vielleicht ein bisschen das Momentum auf ihrer Seite. Im Unterschied, und da kommen wir dann zu deinen Gladbachern, zur Borussia. Da ist es ja gerade eher nicht so, dass das Momentum auf eurer Seite ist. Was kann da noch helfen, Kevin, dass ihr das vielleicht doch noch rumreißt? Und ja, auch noch, ich meine, Platz 4, 3 Punkte nur entfernt. Oder mit dem etwas schlechteren Torverhältnis vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber trotzdem, was muss da passieren, dass es bei euch wieder läuft?
Ja, du hast richtigerweise gesagt, es sind ja nur 3 Punkte Rückstand sogar bis auf Platz 4, wobei man sich vielleicht eher um die Europa League, um die Absicherung des Europa League-Platzes kümmern muss. Aber letztendlich, wenn man sich vor der Saison als zweifacher Tabellenneunter in Serie vorgestellt hätte, man ist 3 Punkte hinter dem Champions League-Platz, 3 Spieltage vor Schluss, hätte man das ja genommen. Aber die Entwicklung ist einfach total krass gegenläufig. Die Hinrunde war unter Hacking sensationell. Da hat er auch ein bisschen auf Druck von außen sicherlich das System komplett umgestellt auf das 4-3-3, nachdem er ja doch immer so sein 4-4-2 gespielt hat. Und ja, dann hat es super funktioniert, 33 Punkte in der Hinrunde. Die Rückrunde auch super an mit 3 Siegen, dann ist man sozusagen in Lauerstellung, was Bayern Dortmund betrifft, was die Meisterschaft betrifft, das sicherlich auch nie förderlich ist, so ein Gelaber, sage ich jetzt mal. Und dann kommt eben das Spiel gegen Hertha, was wir zusammen geschaut haben, wo es ja auch eigentlich gut läuft. Dann kassiert man das 0-1 und dann geht das Spiel so ein bisschen dahin. Gegen Wolfsburg 2 Wochen später wieder ein gutes Heimspiel gemacht. Passt nicht zum Ergebnis, 0-3. Ja, und dann irgendwann ist es aber auch ja nicht nur vom Ergebnis schlechter geworden, sondern auch von der Spielweise mit dem Gipfel dann jetzt in Stuttgart, wo man am Anfang das Tor machen muss. Ähnlich wie Coman in Nürnberg allein aufs Tor rennt, obwohl noch Mitspieler daneben ist. Umspielt er nicht oder umläuft den Zieler einfach nicht, der schon fast am Boden lag. Also danach, die 86 Minuten nach dieser Szene waren grauenhaft, und weil du mich gefragt hast, was muss man tun?
Doppelspitze, kontrovers.
Was nicht passieren wird, aber was meiner Meinung nach jetzt auch gar nicht mal populistisch wäre, so wie es Max Eberl formuliert, wäre jetzt nochmal einen Cut zu machen, zu sagen, hier Dieter, danke, Das war eine gute Zeit, aber jetzt Ari van Lent holen, Gladbacher Vereinslegende, Trainer der zweiten Mannschaft, den zum Trainer machen. Selbst wenn er alle Spiele gewinnt, es gibt ja danach keine Diskussion, weil man hat mit Marco Rose eh schon 9 Trainer für die neue Saison. Das wäre mein Ansatz jetzt tatsächlich, weil mir fällt es aktuell schwer zu glauben, wie diese Mannschaft gegen Hoffenheim in Nürnberg und gegen Dortmund genügend Punkte holen soll. Weil durch den Wolfsburger Sieg in Hoffenheim ist Platz 8, der eben zu gar nichts mehr reicht, auch nur noch 2 Punkte weg. Und wenn ich mir die Restprogramme anschaue, Wolfsburg hat für mich das einfachste, spielen gegen Nürnberg in Stuttgart, gegen Augsburg. Und ja, Leverkusen gegen Frankfurt, direktes Duell, gut, das ist nochmal so ein Schlüsselspiel. Danach hat Leverkusen, Schalke und Berlin. Hoffenheim spielt nach unserem Spiel noch gegen Bremen in Mainz. Und ja, also das sieht jetzt gar nicht mal so gut aus. Da muss einfach ein kompletter Ruck durch die Mannschaft, damit man gegen Hoffenheim nicht auch noch verliert, weil dann wird es echt eng. Und in Nürnberg, sofern die noch nicht abgestiegen sind, wird wieder ein Spiel wie in Stuttgart, wo man sich dann vielleicht auch wieder abkochen lässt.
Ja, ich meine, es ist auch immer, das ist jetzt ja auch bei uns so, bei der Hertha, wenn so ein Trainer eigentlich... Du weißt ja schon, dass er die Saison jetzt noch zu Ende macht und dann ist Schluss. Gut, das wusste jetzt Nagelsmann zum Beispiel natürlich auch, ne? Aber da war es ja von vornherein irgendwie so gedealt. Aber jetzt so mitten in der Saison zu sagen, okay, ja, wir trennen uns am Ende der Saison und haben schon den Nachfolger und bla bla. Und dann nochmal irgendwie auch bei den Spielern, glaube ich, dafür zu sorgen, so eine Respektshaltung nochmal einzufordern oder so, ist vielleicht schwierig. Kommt drauf an. Also ja. Funktioniert natürlich dann ganz gut, wenn das Team irgendwie zusammensteht und so. Das kann ich schwer einschätzen aus der Ferne oder so. Ich beschäftige mich jetzt auch eher wenig so mit dem Gladbacher Team, aber ich denke mal, dass das, glaube ich, schon darauf jetzt ankommen wird, dass er die Spieler, das klingt immer so einfach, noch erreichen kann und die nochmal irgendwie einimpft. Okay, Leute, wir müssen noch 3 Spiele zusammen. Wir hatten eine geile Zeit. Lass uns jetzt diese letzten 3 Spiele nochmal richtig kämpfen, fighten und alle Tugenden, die wir den Rest der Saison in der Hinrunde vor allem ja auch auf dem Platz gehabt haben, nochmal abrufen. Und vielleicht zeigt er dann einfach nochmal die schönsten Spiele aus der Hinrunde. Also als klassische Motivationsmittel sozusagen, als Motivationsmittel, um die nochmal anzupeitschen. Vielleicht kann sowas helfen. Wird er, ich meine, damit arbeiten die ja wahrscheinlich eh so in solchen Sachen. Aber ja, und dann dieses Spirit da wieder aufs Feld zu bringen für 3 Spiele. Ich meine, das kostet jetzt auch nicht unbedingt viel Kraft, 3 Spiele das noch zu machen. Das
ja, der große Unterschied zu Nagelsmann, das ist ein sehr guter Vergleich. Nagelsmann ist ja aus freien Stücken, hat er ja gesagt, ich werde zum Ende der Saison eben den Next Step machen und zu RB Leipzig wechseln. Und hier ist es ja im Prinzip, es ist ja nichts anderes als eine Entlassung letztendlich, weil er hat noch ein Jahr länger Vertrag, er wird entlassen, aber eben nicht zu dem Zeitpunkt, wo diese Entlassung bekannt gegeben wird. Und dann, ich denke mal, da kann man ja den ganz großen Spagat fassen und sich einfach mal vorstellen, wie wäre das? Man hat seinen Job und wird auf einmal entlassen, also mit der Kündigungsfrist sozusagen dann noch 3 Monate, so wie es ja häufig ist, oder 1 Monat. In dem Fall Kündigungsfrist, 6 Spiele sind es noch. Die musst du jetzt noch absolvieren, aber wir finden eigentlich, nee, du bist nicht mehr der richtige Mann. Und dass da irgendwas zerstört wird, auch in dem Innenleben des Vereins, jetzt gar nicht mehr nur der Mannschaft unbedingt, sondern im Innenleben des Vereins, das ist genau der Punkt. Und deswegen müsste man eigentlich jetzt sagen, meiner Meinung nach 3 Spielen, die schlecht waren, in Hannover glücklich gewonnen, gut, gegen Bremen einen Punkt geholt, gut gespielt, aber dann jetzt eben Stuttgart war wirklich scheiße, gegen Leipzig war man auch, ja, da hat man alles nochmal reingeworfen, aber ist auch erst nach dem 2-0 aufgewacht. Also deswegen müsste man jetzt eigentlich sagen, wir machen nochmal einen Cut, weil wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja, bleibt abzuwarten. Sie werden es nicht machen. Da hast du gesagt, das würde er sich nicht trauen. Keine Ahnung, ob da irgendwie auch Kündigungsschutz im Sinne von noch Geld zahlen auch eine Rolle spielt oder so. Weiß man natürlich jetzt nicht. Und ob jetzt das so viel bringt, jetzt einen neuen Trainer. Ich weiß, was du meinst. Ich finde die Argumente auch gut. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, wenn jetzt ein Ari van Lent zum Beispiel meint, dass er aus der zweiten Mannschaft kommt, der muss sich auch erstmal jetzt, auch wenn er die Spieler wahrscheinlich alle irgendwie kennt, da im jeden Tag sieht oder so, muss der sich ja auch erstmal ins Mannschaftsgefüge wieder gewöhnen und die einstellen. Ne? Also klar, kann ein neuer Impuls sein. Sieht man jetzt ja auch bei Augsburg, dass das ganz gut was bringt, wenn da der neue Trainer nochmal am Ende der Saison angreift. Aber vielleicht ziehen sich die Spieler da selber hoch nochmal aus der Krise raus und belegen mal, was geiler ist, Europa spielen oder nicht Europa spielen.
Ja, genau. Und bevor wir jetzt den Spagat machen zu Augsburg und zu denen, die noch darunter stehen, also die Mannschaften, die noch realistischerweise absteigen können, da würde ich noch ganz gerne über Hertha BSC sprechen. Das bietet sich ja insofern auch an, nicht nur, weil du ein Hertha-Kenner bist als Hertha-Fan, sondern auch, weil ihr einen ähnlichen Weg gewählt habt. Pal Dardai wird nicht mehr Trainer sein in der nächsten Saison. Bleibt aber sogar im Verein, dann ab der übernächsten Saison wird er wieder Jugendtrainer. Wie hast du die Entscheidung und wie bewertest du grundsätzlich jetzt erstmal die? Man wird ja im Mittelfeldplatz belegen, kann nicht mehr absteigen, kann aber eben auch nicht mehr Richtung Europa gehen.
Ja, also ich muss sagen, als ich das gehört habe, war das schon irgendwie war ich erstmal traurig, weil er natürlich einfach auch viel für den Verein gemacht hat, auch jetzt gerade in den letzten Jahren. Ich meine, er war nach Streich der dienstälteste Coach der Bundesliga. Also echt lange da. Und wir haben es ja auch schon öfter mal thematisiert. Er hat einfach ein Händchen, was Talente angeht. Wenn du auch siehst, dass er jetzt mit Meier, mit Mittelstädt und Torunariga Riga zum Beispiel ja auch echt Spieler fest ins Team integriert hat und da immer wieder auch neue Leute reinwirft, die dann auch für schöne Momente sorgen, so, ne? Und das ganz gut mit den alten Recken da kombinieren konnte mit Ibisevic und Kalou und wie sie alle heißen. Das ist auf jeden Fall auf der Habenseite bei ihm. Wo man aber auch die Position von einem Michael Preetz verstehen kann, ist, wenn er sich die Hinrunde anguckt, jetzt wieder die Rückrunde, und das zieht sich ja auch wie so ein roter Faden durch Paradeis Wirken bei der Hertha oder bei der Hertha generell, dass immer in der Rückrunde ein Einbruch kommt. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, liegt das nur am Team? Liegt das irgendwie auch am Trainer? Und wenn ja, wo können wir was ändern? Ne? Und es war jetzt ja auch nicht mehr wirklich eine Weiterentwicklung zu festzustellen. In der Hinrunde, ja. Und auch vom Fußball fand ich es in der Hinrunde echt toll. Ich meine, da haben wir Bayern geschlagen und so zu Hause. Das waren ja echt berauschende Spiele, so, ne? Hat man schon wieder alles so halbwegs vergessen, wenn man sich dann die Rückrunde anschaut. Und das ist irgendwie so ein bisschen das Bittere immer, dass sie sich erarbeiten in der Hinrunde, dann in der Rückrunde nicht einfahren können. Und da kann ich Preetz schon verstehen, der sagt, okay, es scheint offenbar nicht mehr keine Weiterentwicklung zu geben. Und ich denke mal, dass da auch im Hintergrund ein paar andere Sachen noch eine Rolle spielen. Sie sollen sich ja auch nicht so gut verstehen oder verstanden haben am Ende und sind ja auch vom Typ sehr unterschiedlich. Also wir kennen sie ja beide auch, haben sie beide ja schon mal Mikro gehabt und so. Allein im Interview ist ein Paul Dardai schon mal ganz anders als ein Michael Preetz, der ja immer sehr nüchtern, sehr betont seriös auftritt. Und Dardai ist ja doch schon auch sehr locker und redet so, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, was er sehr sympathisch ist eigentlich. Ist ja ein sehr emotionaler Mensch auch, das mag ich ja. Aber ja, um das nochmal abzuschließen, ich glaube, man kann den Verein da in irgendeiner Art und Weise auch schon verstehen und die Hoffnung dahinter hinter der Entscheidung zu sagen, wir wollen in der neuen Saison mit einem frischen Gesicht an der Seitenlinie starten, wo sich dann aber auch die Frage stellt, wer wird's machen? Weil das ist dann, glaube ich, wirklich sehr wichtig, dass du da ein gutes Händchen beweist. Es kann nämlich auch sehr nach hinten losgehen, wenn du da jetzt jemanden an die Seite stellst, der überhaupt nicht funktioniert.
Wer wird's denn machen? Oder hast du einen Favoriten?
Ich habe auch schon so ein bisschen überlegt, wer wird's machen? Ja, keine Ahnung. Also finde ich ganz schwer. Ich meine, wir können ja mal überlegen, wer auf dem Markt ist. Hacking ist jetzt bald wieder auf dem Markt.
Genau, wird auch in Schalke gehandelt sogar.
Ja, siehste. Dann ist auf dem Markt unser guter Freund Herr Tedesco.
An den habe ich übrigens auch schon gedacht, weil er natürlich auch noch so eine Komponente verkörpert. Ja, auch ein junger Trainer, aber auch ja ein bisschen hip und so, ne? Und Hertha fährt ja auch so eine Strategie in der Stadt, wenn man ihre Marketingstrategie rund um Paul Keuter zu Rate zieht. Und für ihn persönlich wäre es vielleicht jetzt auch gar nicht mal so schlecht, jetzt halt eben nicht einen Verein wie Schalke zu trainieren, der wirklich ja in gewisser Weise auch untrainierbar ist, sondern nochmal einen Schritt zurück, um vielleicht dann zwei Schritte vorwärts zu machen. Mhm. Also Tedesco wäre zumindest eine Option, denke ich.
Ja, mir fielen gerade zwei lustige Sachen noch ein. Also wo du Keuter und so Marketing ansprichst, vielleicht machen sie einfach so eine Art Crowdfunding-Casting. So. Also, wer wird der nächste Hertha-Coach? Und dann scouten sie das so ein bisschen. Oder es wird so ein Neuköllner Hipster, um so ein bisschen die Neuköllner Leute ins Stadion zu locken mit so einem lustigen Bart und so einem Sidecut und
dann immer so. Oder so. Die haben doch, glaube ich, immer ihre Bezirksspieltagsmotto. Ja. Also, dass ja. jeder der 12 Bezirke in Berlin irgendwie dann der Spieltagspate ist oder so. Und das könnten sie eigentlich dann von jedem Heimspiel zu Heimspiel dann auch variieren. Also wenn Pankow sozusagen der für den Spieltag, dann stellt eben Prenzlauer Berg ein Trainer und das ist ein Schwabe. Das wäre doch sensationell. Und dann, wenn Friedrichshain-Kreuzberg das Ding macht, dann ist es irgendwie so ein linksradikaler Hausbesetzer.
Ja, das wäre echt ein ganz geiler Ansatz. Dann hättest du auch immer einen frischen Impuls, würdest das Team immer komplett durcheinander würfeln, ne? Und hättest dann irgendwie auch würdest die Gegner komplett überraschen, weil die gar nicht mehr wüssten, wer steht da auf dem Feld, welche Taktik wird jetzt gespielt, wird da plötzlich mit der hängenden Neuköllner 9 gespielt oder dann doch eher mit so einer aggressiven Charlottenburger Rechtsaußen Variante oder so, kann ja alles passieren, ne? Weißt du nicht. Und ja, das wäre eine ganz gute Idee. Und wer mir auch noch eingefallen ist, das habe ich nämlich jetzt letztens gelesen, der ist ja gerade sehr erfolgreich. Roger Schmidt hat irgendwie einen Startrekord in China gelandet, irgendwie die ersten 7 Spiele bei irgendeinem chinesischen Verein gefeiert. Ja,
ich glaube Guangzhou Evergrande, aber das mit dem Startrekord ist völlig an mir vorbeigegangen. Respekt, Herr Schmidt.
Hat einen Startrekord. Das gab es noch nie in der chinesischen Liga, die ersten 7 Spiele, glaube ich, gewonnen. Und ich sag mal so, vielleicht wäre der ja auch ein Kandidat, ne?
Ja, vor allen Dingen wäre das auch so Trainer im ähnlichen Alter, der auch einen offensiven Ansatz wählt. Das würde vielleicht sogar ein bisschen gegen Tedesco sprechen, der ja sich auf Schalke dann eher verbarrikadiert hat. Ja, Schmidt vielleicht, über den habe ich noch gar nicht nachgedacht, ehrlich gesagt. Hängt natürlich davon ab, ob er den Schritt aus China nach Deutschland zurück jetzt schon machen will. Dass er ihn irgendwann machen wird, ist sicherlich klar. Ich glaube nicht, dass man in China so lange Trainer sein wird wie ein Volker Finke in Freiburg. Also deswegen denke ich, sicherlich ist das immer eine Option, jetzt bei deutschen Vereinen den zu kontaktieren. Aber es hängt dann auch maßgeblich von Roger Schmidts Lebensentwurf ab, würde ich sagen.
Ja. Und ich glaube, wir schätzen ja, glaube ich, Preetz beide auch so ein, dass er eher so ein Sicherheitsmensch auch ist. Das zeigt jetzt ja auch wieder diese Entscheidung. Das heißt, der wird sich wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, für so eine etwas konservativere Variante dann doch entscheiden. Keine Ahnung, wer es dann am Ende wird.
Also ich glaube, wo wir uns einig sind, auch du jetzt als Fan, ich bewerte das jetzt wirklich nur von außen und also ich glaube, es dürfte nicht so eine Marke Markus Gisdol, Markus Weinziel sein, so solche Trainer, die irgendwie immer kontaktiert werden, aber die auch gefühlt jedes Mal, nachdem sie dann neu in irgendein Amt eingestiegen sind, noch im ersten oder spätestens im zweiten Jahr entlassen werden. Also ich glaube, so ein Trainer, der sowas verkörpert, ich glaube, genau. Der ist aktuell ein bisschen verbrannt.
Ja, ja, absolut, absolut. Ich habe gerade überlegt, ob in der zweiten Liga noch jemand sich bewiesen hat und den man dann nehmen könnte, aber da fiel mir jetzt auch nicht so direkt jemand ein, weil viele, die halt oben auch noch im Aufstieg mitkämpfen, werden sich jetzt nicht von ihrem Trainer trennen und dann wird's schon so ein bisschen schwierig. Aber der Trend geht ja auch zum Österreicher, ne? Also wenn wir jetzt hier sehen, Adi Hütter, ihr habt jetzt auch den
Herrn Rose
verpflichtet, Rose, genau, verpflichtet, der ja Österreicher ist. Also vielleicht gibt's da ja noch jemanden, den man kontaktieren.
Ja, und Wolfsburg hat ja den Glasner geholt von LASK, also vom Linzer ASK, die Tabellenzweiter sind. Im Prinzip,
ja.
So klein wie die österreichische Liga ist, die haben ja nur 12 Vereine, dann ist irgendwann die Liga auch leer. Ne? Da können ja dann die Gisdols und Weinziels dort anfangen.
Genau, so ein Austausch. Ah, sehr gut, ja. Ich würde sagen, schließen wir das Kapitel Hertha ab und beobachten das mal, was da passiert. Und geh mal ganz nach unten in den Keller, kletter mal in den Keller runter. Abstiegskampf, der sich ja auch nochmal interessant zugespitzt hat. Beziehungsweise, ja, was heißt zugespitzt? Aber ich sag mal, Stuttgart ist ja auch so ein kleiner Befreiungsschlag gelungen durch den Sieg gegen euch. Ne? Es war, glaube ich, sehr, sehr wichtig für den VfB da zu gewinnen.
Absolut, nach der 0-6-Klatsche in Augsburg dann den eben besagten Weinziel rausgeworfen. Ja. Und was man ja dann immer so schön sieht, also Stuttgart hat auch gegen uns, deswegen ist die Niederlage dort ja auch umso bitterer, keinen guten Fußball gespielt. Das ist auch aktuell einfach gar nicht drin. Also verunsicherte Spieler wie den Außenverteidiger Borna Sosa hat man sehr gut auch in dem Spiel gemerkt. Aber sie haben eben diese Grundtugenden, auch so ein viel zitiertes Wort im Fußball, aber diese Grundtugenden auf den Platz gebracht. Auch hart an der Kante, weil sie hatten auch zweimal dunkelgelb in der Anfangsphase. Aber eben der Nico Willig hat es als neuer Trainer geschafft, eben dieses kämpferische Element reinzubringen. Und ja, jetzt haben sie 5 Punkte Vorsprung auf Nürnberg, die gegen Bayern den Punkt geholt haben, spielen jetzt in Berlin gegen Wolfsburg in Schalke. Allerdings eben auch 6 Punkte Rückstand auf Schalke. Also ich glaube, Stuttgart wird, man ist jetzt nicht der mutigste, wenn man Stuttgart am Ende der Saison auf dem Relegationsplatz sieht.
Ja, vielleicht ja gegen Union Berlin, dann können wir uns das sogar in Berlin anschauen. Aber dazu ja gleich nochmal, ich glaube auch, also das Ding ist relativ durch, was auch für Hannover ein bisschen bitter ist. Ich meine, dann gewinnen sie jetzt endlich mal das erste Spiel seit 9 Spielen oder 8 Spielen oder was es ist, gegen Mainz und dann gewinnt Stuttgart auch gleich noch, ist natürlich auch umso bitterer und Nürnberg punktet auch noch gegen die Bayern, also das ist natürlich auch gar nicht gut für die Moral und für die Psychologie da. Ne? Also die sind, glaube ich, mausetoten. Vielleicht erleben wir ja nochmal so einen schönen Doll-Moment, wo er dann wieder ein bisschen rumpoltert, wenn irgendwas Lustiges noch passiert. Und dann würde ich sagen, ist Hannover auch in der zweiten Liga ziemlich sicher.
Ja, zumal sie jetzt in München spielen. Ich meine, danach gegen Freiburg in Düsseldorf. Hätte Stuttgart verloren, wäre wirklich nur was möglich. Also ja. Gerade für Nürnberg, den ich sogar eine relativ gute Rückrunde attestiere, aber die holen da trotzdem zu wenig Punkte. Also waren ja gute Spieler dabei. Gegen Dortmund und Bayern Punkt geholt. Gegen Schalke auch. Da war man noch die klar bessere Mannschaft. Dann trifft man die ganzen Elfmeter nicht. Also Stuttgart hat schon sehr viel Glück, dass überhaupt man mit 24 Punkten 3 Spieltage vor Schluss sagen kann, ja, also Relegation wird es dann wohl ziemlich sicher. Das ist ja auch aberwitzig. Also man hat mal früher über 40 Punkte gesprochen, die man braucht. Schalke steht da jetzt mit 30 Punkten und besäuft sich nach dem Derby-Sieg, weil im Prinzip auch nach unten nichts mehr geht und weil man eben das Derby gewonnen hat. Aber es ist ja auch irre, wie sich das entwickelt hat.
Ja, absolut. Weil ich meine, das zeigt ja schon mal allein der Blick auf das Torverhältnis auch. Da siehst du halt, wie schlecht die Saisons der Teams da unten sind. Ne? Vorhin ja auch von Stuttgart und Hannover. Die haben beide über, also 67 Gegentore von Stuttgart, 66 von Hannover. Das ist schon echt eklatant. Das ist ein wahnsinniger Schnitt. Ne? Das heißt, im Schnitt ja über 2 Gegentore pro Spiel.
Ich kann mich gut daran erinnern, als wir abgestiegen sind, was ja jetzt auch schon lange her ist, also 11 Jahre her, da war Borussia Mönchengladbach, ich glaube, mit irgendwie 28 oder mit 26 Punkten am Ende ganz klar abgeschlagene Tabellenletzter. Und man war irgendwie 3 Spieltage vor Schluss dann schon runter. Und das ist ja jetzt eigentlich eine realistische Punktmarke für den Tabellen-16. Also das ist halt so krass, ne?
Ja, das ist echt irgendwie verrückt. Also gut, und wer natürlich gar nichts mit dem Abstieg zu tun hat, und vielleicht die überraschende Saison, das ist natürlich Fortuna Düsseldorf, ne? Mit Friedhelm Funkel. Das ist natürlich Wahnsinn, was da auch abgeht.
In der Tat. 40 Punkte, Respekt. Also seit dem Sieg da damals gegen Dortmund kurz vor der Winterpause stehen die ja in der Funkel-Tabelle auf dem Europapokalplatz.
Ja.
Also das ist echt heftig.
Ja.
Also gut, und dann würde ich sagen, können wir jetzt mal den Blick über die Bundesliga hinauswerfen in der folgenden Kategorie.
Fußball Deutschland, was machst du sonst so?
Ja, Leon, du hast die Relegation angesprochen. Stuttgart Union, das wäre nach jetzigem Stand nach Spieltag 31 die Relegation. Aber wir haben ja in der zweiten Bundesliga auch noch andere Mannschaften, die da um den Platz oder sogar um den direkten Aufstieg buhlen. Köln hat zwar gar nichts mehr auf der Kette und auch keinen Cheftrainer mehr, sondern nur noch einen Interimstrainer. Dahinter Paderborn, Union, Hamburg kämpfen um Platz 2 und 3 realistischerweise. Was sagst du zur zweiten Liga aktuell? Das ist ja irgendwie auch spitz auf Knopf geworden.
Ja, total. Also das hat der Spieltag jetzt natürlich auch nochmal vieles auf den Kopf gestellt. Durch den Sieg von Union da gegen den HSV ist der HSV ja gar nicht mehr auf einem direkten Aufstiegsplatz, beziehungsweise auch nicht mehr auf einem Relegationsplatz. Das ist ganz schön bitter. Zumal sie ja die ganze Zeit eigentlich immer über dem Strich standen und dann jetzt durch das eine Spiel ziemlich auf den Boden der Tatsachen nochmal zurückgeholt wurden. Das ist schon krass. Ich war auch überrascht, dass Köln Anfang rausgeworfen hat, kann man auch ein bisschen vielleicht nachvollziehen, ja, aber fand ich auch eine sehr harte Entscheidung, denn die sind ja eigentlich, sollte da jetzt nicht noch grob was schieflaufen, auf jeden Fall in der ersten Liga, ne? Also das fand ich schon auch krass. Klar kann da noch irgendwas passieren, aber glaube ich irgendwie nicht dran. Die werden das schon machen, denke ich, am Ende. Und für mich natürlich die Riesenüberraschung Paderborn. Also, dass die jetzt auf Platz 2 stehen, ist ja auch irgendwie verrückt. Die hochgehen, sind ja auch direkt erst aufgestiegen, oder? Von der dritten in die zweite?
Ja, ich habe mir jetzt nochmal am vorletzten Wochenende sogar war es, als sie dann auf Platz 3 gerutscht sind schon. Sie waren ja jetzt lange Vierter, Fünfter so. Haben ja jetzt wirklich dann nochmal die Gunst der Stunde genutzt. Union und Hamburg haben ja auch wirklich eine schlechte Serie hinter sich. Ja. Und habe da jetzt gesehen, als sie damals aufgestiegen waren in die erste Liga, da waren sie ja dann direkt wieder abgestiegen, sind danach nochmal abgestiegen in die dritte Liga und sind danach nochmal abgestiegen in die vierte Liga, sind da drin geblieben, weil 60 München die Lizenz nicht bekommen hat. Und dann haben sie in der nächsten Saison mit einer komplett neuen Mannschaft, weil sie ja keine Spieler im Prinzip, sind sie dann mit einer komplett neuen Mannschaft direkt aufgestiegen, auch mit einer Rekordanzahl an Toren und jetzt vielleicht nochmal. Also wenn man Paderborn-Fan hat, ist dann hat man wahrscheinlich einen hohen Blutdruck, weil wenn man jedes Jahr auf- oder absteigt, das ist ja Wahnsinn.
Ja, das ist echt krass. Also, und das ist auch irgendwie, das ist auch geil, dass das noch funktioniert, finde ich, im Fußball. Ne? Wir reden ja auch immer viel, also können wir auch gleich nochmal den Thorsten Legert eigentlich einspielen. Ne? Der sagt ja Folgendes zum Fußball.
Fußball ist ein Drecksgeschäft. Fußball ist auch ein wunderschönes Geschäft, ja, was viele auch vom Hobby zum Beruf machen.
Ja, denn ne, Fußball ist ja ganz oft ein Drecksgeschäft, aber eben auch geil, dass sowas noch funktioniert, dass ein Verein aus der vierten Liga sich wieder hochpushen kann, vielleicht ja sogar in die erste wieder reinschnuppert. Ist irgendwie eine geile Geschichte.
Also das ist ja wirklich, Paderborn sportlich abgestiegen in die vierte Liga und dann zwei Jahre später könnten sie den Aufstieg in die Bundesliga feiern. Und sie haben ja auch eine ganz, ganz interessante Truppe da. Also Steffen Baumgart, die jetzt da wieder hochgebracht. Viele Spieler, viele offensive Spieler da in den Reihen, die auch echt richtig, richtig gut anzuschauen sind. Und so ein bisschen auch das Gegenteil zum HSV bilden. Weil wenn man sich das Torverhältnis anschaut von Hamburg, die haben ja nur knapp mehr Tore geschossen als kassiert. Also die können sogar froh sein, dass sie da bis zum Ende um den direkten Aufstieg auch mitspielen, weil eigentlich ist das ja gar nichts und für den HSV auch nicht würdig. Also da setzt sich ja eigentlich nahtlos die letzten Bundesliga-Jahre fort, auch wieder mit einem Trainerwechsel und so und auch mit dem neuen Trainer, wo es ja erst funktioniert hat, funktioniert jetzt gar nichts mehr. Ich weiß nicht, also wie schätzt du das ein jetzt? Der HSV spielt am vorletzten Spieltag noch in Paderborn. Mhm. Mega spannendes Spiel. Jetzt erstmal gegen Ingolstadt, klar, gegen den Tabellen 17. Aber Ingolstadt hat mit neuem Trainer, mit Thomas Oral, aus 4 Spielen 10 Punkte geholt. Die sind eigentlich sogar richtig gut in Form.
Ja.
Also klar, letztes Spiel dann gegen Duisburg, die dann vielleicht oder wahrscheinlich schon abgestiegen sind. Aber bis dahin ist das auch ein toughes Programm.
Ja, absolut. Und jetzt irgendwie auch die Nummer mit Holtby, der ja irgendwie nicht nach Berlin mitreisen wollte, jetzt suspendiert wurde und so. Das sind ja auch so Sachen, das kannst du jetzt gar nicht gebrauchen im Endspurt, ne? Dass dann noch irgendwie so eine komischen Stürmanöver kommen. Also, und jetzt mal ganz blöd gedacht, aber sollten sie es nicht schaffen und nochmal ein weiteres Jahr in der zweiten Liga spielen, ich habe da letztens schon Leute gehört, die gesagt haben, das wird das nächste Kaiserslautern, ne? Weil wenn du dann einmal da in den Sumpf drin steckst, so, dann ist natürlich richtig bitter. Und ich erinnere mich, dass wir mal drüber geredet haben, als darum gegen HSV Abstieg, würde denen das mal gut tun und so weiter. Und ich glaube, auch in gewissen Punkten hat ihnen das sehr gut getan. Die Mannschaft ist ja auch komplett rund erneuert, sind ja auch coole Geschichten dabei mit den Spielern, die da jetzt so spielen. Aber ich glaube, was das Grundproblem nach wie vor in diesem Verein ist, und das kriegst du halt nicht raus, der Fisch stinkt vom Kopf. So, und das ist wirklich, glaube ich, und das überträgt sich offenbar immer wieder auf die Mannschaft. Und wenn im Umfeld oder so dieser Verein so eine Unruhe ausstrahlt oder ich weiß nicht, irgendwie so dieses, ja, da so viel haftet an Unprofessionalität auch oder so an Unstetigkeit im Background, vielleicht ist das dann im Endeffekt das Problem, was einen so lähmt. Ich meine, das Ding ist noch nicht durch, gehen sie die Bundesliga, ist auch wieder irgendwie die Saison gerettet, keine Frage, aber jetzt das Spiel bei Union, da waren sie jetzt ja auch nicht wirklich präsent, so was ich verfolgt habe. Da war Union da irgendwie schon das Mühe stärker und hatte die bessere Tagesform auf jeden Fall. Wäre bitter, wenn sie es nicht schaffen, ne? Ich meine,
ja, wie gefährlich so ein zweites Jahr, zweite Liga werden kann, zeigt ja in der Tat zum Beispiel Kaiserslautern, aber da denke ich auch an 1860 München,
ja.
Die ja auch ja, peu à peu in der Bundesliga von Werner Lorenz Champions League Quali-Platz zur Jahrtausendwende dann Richtung Abstieg geschlittert sind. Irgendwann war es dann soweit und seitdem nie mehr wieder hochgekommen. Oder auch Vereine jetzt aus einer anderen Kategorie, aber VfL Bochum, auch ein traditioneller Bundesligist, wo es jetzt auch eher tendenziell immer darum geht, eine sorgenfreie Zweitligasaison zu spielen hinsichtlich Klassenerhalt. Und ich meine, das Grundproblem ist ja dann auch, dass der HSV ohnehin nicht finanziell auf Rosen gebettet ist, an bestimmten Personen auch hängt, wie Klaus-Michael Kühne. Ohne den sähe es alles vom Etat her ja noch viel schlechter aus. Und ist halt auch die Frage, ob der dann immer noch so viel Bock hat, wenn es jetzt noch ein zweites Jahr zweite Liga gibt. Also das ist schon wahnsinnig wichtig und sind eigentlich jetzt ja die wichtigsten drei Spiele der jüngeren Vereinsgeschichte für den HSV, die da jetzt folgen. Weil wenn es zum Beispiel in Paderborn eine Niederlage gibt, dann könnte ich mir auch vorstellen, dann reichen zwei Siege zu Hause gegen Ingolstadt und Duisburg vielleicht nicht mal für den Relegationsplatz.
Ja, absolut. Und gut, Relegation können sie ja eigentlich. Das haben sie ja schon häufig unter Beweis gestellt. Ja, das wird ein ganz spannendes Aufstiegsrennen. Auch Union, aus Union-Sicht ist das ja auch noch bei weitem nicht irgendwie in trockenen Tüchern oder so, klar. Glaubst du, dass Paderborn das halten kann, dass die direkt hochgehen werden?
Ja, ich habe mir jetzt gerade nochmal hier die Restprogramme angesehen und da spielt jetzt Paderborn in so einem Ost-Westfalen-Derby in Bielefeld. Für die geht es allerdings um gar nichts mehr. Die lassen auch schon die letzten Wochen so ein bisschen austrudeln. Dann eben Schlüsselspiel, klar, gegen HSV, wobei ich da wirklich große Chancen sehe für Paderborn. Die Konstellation ist eine ähnliche wie in Union. Paderborn hat ja wirklich überhaupt nicht den Druck. Klar kommt er irgendwann automatisch und du willst ja dann auch aufsteigen, wenn du jetzt 3 Spieltage vor Schluss Zweiter bist. Aber diesen negativen Druck dann rund um so eine Causa Holtby und den ganzen Scheiß drumherum, den ganzen, das ganze Mediale, das liegt ja auf Lasten des HSV. Deswegen sehe ich da eine gute Chance. Zumal im Pokal gab es ja das Spiel schon Paderborn gegen Hamburg vor ein paar Wochen. Da hat Hamburg souverän gewonnen, aber das ist jetzt, glaube ich, gar nicht mal so ein großer Vorteil, weil Paderborn auch weiß, was sie besser machen müssen. Also ich sehe tatsächlich gute Chancen für Paderborn, diese letzten 3 Spiele vielleicht sogar alle zu gewinnen oder 7 Punkte zu holen, was reichen würde, denke ich mal, in Bielefeld. Wie gesagt, Bielefeld lässt austrudeln gegen Hamburg. Wird das Schlüsselspiel und dann in Dresden, für die es dann wahrscheinlich auch um nicht mehr viel geht. Während Union ja eine Saison mit vielen Unentschieden spielen in Darmstadt gegen Magdeburg, für die es um alles geht. Derby auch noch. Dann das letzte Spiel in Bochum. Also wegen mir könnte es tatsächlich so bleiben. 2 Paderborn, 3 Union, 4 HSV.
Mhm. Ja, und dann Union gegen Stuttgart oder so eine Relegation, das wäre natürlich auch spektakulär. Oder angenommen Paderborn geht noch runter, Hamburg gegen Stuttgart hätte auch Charme in der Relegation, ne? Und Union geht direkt hoch.
Ja. So 2 große in der Relegation wäre natürlich auch ein Brüller. Ich meine, die haben vor ein paar Jahren, wäre das ein Spiel um Platz 5 bis 6 gewesen. Ja. So.
Ja. Absolut. Schon krass. Ja. Gut, zweite Liga, ja. Aufstiegsrennen bleibt auf jeden Fall spannend. Und dann gehen wir noch kurz eine Etage weiter runter aus lokalpatriotischer Sicht, weil ich ja hier in Erfurt oder in Thüringen generell natürlich auch immer hier die Vereine verfolge. Und da ist es ja ganz klar, sieht es eher düster oder sah es sehr lange sehr düster aus für Carl Zeiss Jena. Die standen ja echt dann irgendwann die ganze Zeit Tabellenvorletzter, nur Aalen war noch schlechter in der dritten Liga. Und dümpelten da so ein bisschen hin. Dann haben sie ja den Herrn Kwasniok geholt als neuen Trainer, den keiner so wirklich kennt. Und es lief immer noch nicht so wirklich gut. Und jetzt plötzlich sensationell 4 Spiele in Folge gewonnen. Und plötzlich stehen sie wieder über den Strich. Und ich glaube, das geht jetzt gar nicht so generell jetzt nur der Fokus irgendwie auf Jena. Aber was, glaube ich, echt ganz cool ist, auch für den Osten, wäre wirklich ein Team, und das da sich noch wieder drin hält in der dritten Liga auch und nicht runtergeht. Gerade auch jetzt aus Thüringen, wir haben ja mit Rot-Weiß Erfurt, die ja auch in der Regionalliga rumdümpeln. Wacker Nordhausen auch, die sind gar nicht so schlecht übrigens in der Regionalliga Nordost, stehen da irgendwie, glaube ich, auf Platz 4 und RWE auf Platz 5, haben aber im Aufstieg auch nicht mehr so wirklich was zu tun. Und Carl Zeiss rettet sich jetzt vielleicht doch noch und bleibt in der dritten Liga, gar nicht so schlecht.
Ja, in der Tat. Und es hat mich wirklich überrascht. Wir hatten ja neulich auch mal im Vorgespräch schon drüber gequatscht, schon mal kurz gerissen, Carl Zeiss Jena. Weil ich verfolge das natürlich auch jetzt. Guck mir dann die Ergebnisse und die Tabelle an. Das ist ja seit Wochen schon unfassbar spannend. Da bis auf Aalen, die jetzt abgestiegen sind. Eintracht Braunschweig, die lange auch ganz unten waren, die aber auch wirklich eine gute Rückrunde spielen unter André Schubert. Die haben sich da rausgespielt, Jena auch, aber trotzdem sind ja die Abstände so gering, dass ja im Prinzip vom Platz 13 bis Platz 20 2 Siege jetzt aus 3 Spielen reichen, um sicher den Klassenerhalt zu schaffen, egal ob du auch nur Vorletzter bist. Und ja, für den Osten grundsätzlich, Jena hatte auch gewisse Sympathien bei mir, die gibt es auch sicherlich bei Energie Cottbus, wenn man jetzt darüber hinaus mal diese ganze Fan-Problematik damit mit vielen rechtsradikalen Auswüchsen beiseite legt. Aber rein vom Verein her, sicherlich vom Standort, wäre es für den Osten sicherlich schön. Chemnitz, gut, die steigen jetzt auf. Aber wenn zumindest nicht beide absteigen, also nicht Jena und Cottbus, wäre das sicherlich nicht ganz schlecht. Weil so Vereine wie Lotte, Groß-Aspach, die sind natürlich auch sehr, sehr regional verwurzelt, wenn ich es mal positiv ausdrücken will.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Jena hat ja auch eine riesen Tradition auch in der DDR gehabt und so, ne? Also es ist ja auch eine total spannende Geschichte. Hans Meyer ja auch da irgendwie einen ziemlich großen Anteil gehabt, so an der ganzen Vereinshistorie und so. Es hat echt sehr viel Potenzial. Ist natürlich alles auch sehr lange her und
das Ernst-Abbe-Sportfeld strahlt auch immer so eine gewisse Fußballromantik aus, auf jeden Fall. Aber allein deswegen wäre es irgendwie ganz cool, wenn die irgendwie drinbleiben, das schaffen. Und ich meine, klar, es stimmt schon mit den Ostvereinen. Ne? Es gibt jetzt ja auch zum Beispiel der Hallische FC, ist ja auch relativ gut dabei. Ich meine, die spielen auch noch um den Aufstieg mit. Ne? Also es ist jetzt ja auch nicht so, dass die haben, glaube ich, jetzt einen Punkt, einen Punkt auf Platz 3. Hansa ist da auch noch irgendwie oben, aber das gut, die schaffen natürlich nicht mehr um keinen Anschluss mehr, aber sind ja auch noch in der Liga, so meine ich es halt. Und dann halt noch Cottbus, genau, Zwickau. Also du hast ja schon ein paar Vereine, aber jetzt zweite Liga mit Magdeburg ja gerade erst wieder aufgestiegen und Aue, da wird es halt schon wieder ein bisschen enger, ne?
Was halt brutal wäre, Halle schafft noch Platz 3 und Magdeburg bleibt auf 16. Magdeburg gegen Halle, das wäre das absolute Wahnsinns-Derby in der Relegation. Auch ja. gar nicht mal so toll, glaube ich, für die Polizeieinsatzkräfte dann, weil
wollte ich gerade sagen.
Das wird richtig eklig.
Ja, ich glaube, die Polizei freut sich dann nicht unbedingt.
Definitiv
aber,
nicht.
Ja. Nee. Aber das ist auch irgendwie cool, so. Dass da auch noch so, dass es so super eng ist, ne? Dass es irgendwie bis zum letzten Spieltag, das ist ja traditionell, finde ich, in der dritten Liga auch häufig so, dass da echt um ein oder zwei Punkte ankommt am Ende. Das ist ja irgendwie auch für die Spannung nicht das Schlechteste.
In der Tat. Und ja, zu spannenden Themen kommen wir jetzt auch noch im dritten und letzten Segment mit dem folgenden Namen.
Was geht ab international?
Ja, und spannend ist nämlich, dass das Titelrennen in England, was ja auch hier in Deutschland besonders aufmerksam verfolgt wird, weil der FC Liverpool auf Rang 2 stehend eben von Jürgen Klopp trainiert wird, einen geilen Fußball spielt. Manchester City mit Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola spielt aber ja den um einen Punkt geileren Fußball. Und wenn man sich die Tabelle anschaut, ist das ja wirklich irre. Liverpool ist auf dem Weg, der beste Tabellenzweiter aller Zeiten zu werden, weil City eben seit Wochen den Angriffen von Liverpool standhält und immer diesen einen Punkt vorne bleibt. 2 Spieltage sind es noch. Ja, wie siehst du dieses Titelrennen da mit diesen 2 wahnsinnskonstanten Mannschaften?
Ja, unfassbar, ne? Ich meine, Liverpool ja auch erst ein Spiel verloren, ne? Das ist auch krass. Und das halt gegen City. Also, das ist Wahnsinn. Beide über 90 Punkte. Und klar, haben auch ein paar mehr Spieler als jetzt in Deutschland so, aber trotzdem ist das natürlich ein fantastischer Punkteschnitt. Und dann irgendwie mit, vielleicht am Ende, jetzt sind es noch 2 Spiele mit 97 Punkten, dann irgendwie ja. Nicht die Meisterschaft zu holen, ist auch bitter, ne? Also was ist das, ey?
Ich hab jetzt neulich gelesen, dass Sir Alex Ferguson, der jahrelang mit Manchester United oder häufig den Titel geholt hat, noch nie so viele Punkte hatte, also 91, wie Liverpool jetzt. Ja. Also das sagt ja alles aus. Und dann, wenn man, was jetzt nicht unrealistisch ist, beide gewinnen ihre restlichen 2 Spiele noch. City spielt noch gegen Leicester und in Brighton. Liverpool hat auch 2 machbare Aufgaben. Dann wirklich am Ende 97 Punkte Platz 2, 98 Punkte Platz 1. Absolut irre und irgendwie auch echt ein bisschen bitter, zumal wir ja mit Graeme Ack gesprochen haben in unserem Liverpool-Bayern-Spezial.
Ja.
Und er als großer Liverpool-Fan ja auch ganz klar gesagt hat, die Meisterschaft ist eigentlich uns allen wichtiger als Champions League-Pokal.
Ja, gut, und sie haben natürlich die Chance, in der Champions League jetzt auch mit Barcelona das schwierigere Los definitiv, aber trotzdem da nochmal anzugreifen auch, ne? Aber trotzdem, Meisterschaft zählt tendenziell wahrscheinlich auf jeden Fall mehr. Und dann das so knapp nicht zu gewinnen, wäre schon echt arg, arg bitter. Ich glaube auch City, ja, gegen Leicester wird wahrscheinlich der letzte Prüfstein noch, weil die sind ja noch echt von der tabellarischen Ausgangsposition die stärkste Mannschaft oder der stärkste Gegner jetzt von den beiden, die noch kommen. Wenn sie das gewinnen, sind sie wahrscheinlich durch.
Ja, Leicester könnte ja quasi so gesehen zum zweiten Mal City eine Meisterschaft klauen, als sie einmal selbst diese Sensationsmeisterschaft gewonnen haben.
Ja.
Und jetzt, wenn sie da punkten, dann würden sie Liverpool wahrscheinlich zum Meister machen. Aber ja, es ist halt seit Wochen das gleiche Spiel. Ich meine, ich habe auch Sympathien für Liverpool, muss ich auch ganz klar sagen, weil sie es eben seit 19 Jahren nicht geschafft haben, den Titel zu holen. Und denke mir jedes Mal, in Burnley, das wird eng. Dann sowieso United, Tottenham, aber auch die Hürden haben sie genommen. Jetzt in Burnley, wo sie haushoch besser waren, aber eben auch nur dieses eine Tor machen nach gut einer Stunde. Ich meine, irgendwann ist auch die Serie mal zu Ende und dann wird wahrscheinlich Liverpool auch nicht gewinnen. So kann es ja auch laufen.
Ja.
Ja.
Ja, ich meine, es reicht ja auch schon unentschieden, ne? Das ist, kann ja auch schon reichen, um vorbeizuziehen in dem Fall. Ja, ist auf jeden Fall eine wahnsinnige Saison da in England. Das ist schon krass. Dann irgendwie mit der Punktanzahl nur Zweiter zu werden, ist, glaube ich, das ist echt bitter. Wird man sehen. Und wer ja auch eine spannende Punktzahl hat, aber ein bisschen mehr Abstand zum Tabellenzweiten, ist ja Paris Saint-Germain. Die ja trotzdem keine zufriedenstellende Saison mit Herrn Tuchel geliefert haben, verlieren das Pokalfinale.
Ja, richtig, gegen Stade Rennes, die jetzt zum zweiten Mal in Folge sich für Europa qualifizieren. Und Paris hat ja schon 2-0 geführt in diesem Spiel da am letzten Wochenende. Kassiert dann das 2-2, was ja schon krass ist. Dann rastet Mbappé noch aus in der 118. Minute, fliegt mit glatt rot vom Platz. Tuchel würdigt ihn, als er vom Platz trottet, keines Blickes. Ja, und dann das Elfmeterschießen, das geht auch noch in die Verlängerung. Und ich glaube, der 6. Schütze war es dann, der für Paris verschossen hat. Und dann, ich habe mir den Highlight-Clip angeschaut bei The Zone und musste auf einmal herzhaft lachen, als der Kommentator sagte, dass der Spieler, ein junger Spieler aus dem Paris-Nachwuchs, der dann eben den Ball in die Wolken schoss, doch ausgerechnet bei Stade Rennes im Gespräch sein soll. Also im Prinzip hat er alles richtig gemacht, weil durch seinen verschossenen Elfer darf er dann nächste Saison, wenn er zu Rennes wechselt, Europa League spielen.
Na, wer weiß, ob da nicht vielleicht auch ein bisschen was im Hinterkopf war, ne?
So. Ja. Nein, aber mal ganz ernst, also es ist wirklich eine bittere Saison geworden für Paris. Sie waren auf Kurs, alles zu gewinnen. Dann gibt es ja auch noch den Ligapokal in Frankreich. Da sind sie, glaube ich, im Viertel oder im Halbfinale gegen Guingamp, gegen den Tabellenletzten ausgeschieden. Jetzt gegen Rennes den Pokal nicht geholt. Champions League gegen United ist es bittere aus im Achtelfinale. Und ja. Ein Unai Emery, der zum Beispiel Tuchels Vorgänger, auch der hat immer das Double zumindest geholt. Aber jetzt ist es ja wirklich nur ein Titel, nur die Meisterschaft. Und damit kann man nicht zufrieden sein. Ich denke, er hat noch gewisse Vorschusslorbeeren, aber wenn das im zweiten Jahr nicht besser wird, dann ist auch ein Tuchel da wieder wahrscheinlich schneller weg, als er gucken kann.
Ja, der muss es liefern im zweiten Jahr definitiv. Und gerade in der Champions League natürlich, ne, mit dem Kader wollen die Scheichs da, glaube ich, auch mal ein paar Erfolge sehen. Und so eine Meisterschaft, die nimmt man wahrscheinlich hier, zack, haben wir eh schon gebucht, die nimmt man dann einfach so mit und ist gar nicht mehr so viel wert, ne? Also, ja, das Star-Ensemble sollte mal in der nächsten Saison auf jeden Fall liefern. Das wird auch spannend und zum Abschluss noch, kommen wir nochmal in eine ganz andere Liga, nämlich nach Portugal. Da haben wir ja auch eine Sonderfolge rausgeschossen. Da war ich ja vor Ort in Lissabon und ja, du hast die Folge wahrscheinlich auch gehört, also es ist ja, war irgendwie ganz spannend, du kennst ja die Situation der Liga auch mit Porto und Benfica und so weiter und so fort und ich glaube, was einem vor Ort nochmal irgendwie bewusst wird, auch wie dominant dieses Thema und schon auch noch stärker als in Deutschland Fußball ist, ne? Das war echt total interessant. Man kennt es ja auch aus anderen Ländern, bei England, in England ist es auch noch teilweise so, aber echt, wenn du in Lissabon eine Kneipe gehst oder jetzt auch gerade rund um das Derby, das ja im Pokal dann auch war, Benfica gegen Sporting, du kannst wirklich jeden fragen und er sagt dir immer, also es gibt auf jeden Fall immer einen Verein, für den er ist und im Optimalfall natürlich das ganze Restaurant dann auch. Also das fand ich, glaube ich, mit am faszinierendsten und am spannendsten auch, dass da Fußball so eine krasse Rolle noch spielt.
Ja, was auch gut herausgekommen ist oder was auch eigentlich nur herauskommt, wenn man wirklich selbst mal sich dort vor Ort auffällt, ist ja so Informationen über die Sozialisierung dieser Vereine zu bekommen. Also ja, in welchen Vierteln ist man eher Benfica-Fan in dem Fall oder eher Sporting? Das ist ja in diesen großen europäischen Metropolen überall so, dass irgendwie Verein A auch immer für was komplett anderes steht, ja, als Verein B. Und das ist ja in dem Interview auch ganz gut herausgekommen. Und grundsätzlich, wenn du jetzt nochmal so bilanzierst, Portugal mit dieser ganzen Euphorie, die dem Fußball entgegenfällt, wie hast du dich dort wohl gefühlt, wenn du dann da mal mit irgendwie den Einheimischen über Fußball gesprochen hast? Das ist ja auch irgendwie dann wahrscheinlich nochmal was ganz anderes, als unvoreingenommener Deutscher dann da mit den Einheimischen über die Situation dort zu sprechen, über die man ja gar nicht so viel weiß.
Ja, das zum einen. Und was ich irgendwie auch ganz schön fand, war, ich war ja noch mit einem Kumpel zusammen, haben wir einen Tag Groundhopping, wenn du so möchtest, gemacht. Wir waren dann in Setúbal noch und haben uns auf Vitória Setúbal gegen Maritimo angeguckt. Und das war eigentlich, da ist mir das Herz aufgegangen.
Doppelspitze, philosophisch.
Setúbal ist so eine ganz kleine Hafenstadt, eine gute Zugstunde entfernt von Lissabon, wo du echt durch die Suburbs fährst erstmal und die auch teilweise wirklich, da siehst du dann halt, dass der Durchschnittslohn und der generelle Wohlstand in Portugal halt nicht auf dem Niveau ist wie in Deutschland, logischerweise. Das vergisst man manchmal, wenn du nur in Lissabon dich aufhältst und dann mal rausfährst aufs Land, in die ländlichen Gebiete, da siehst du halt, dass die Bevölkerung dann doch viel weniger Geld in der Tasche hat, eindeutig. Und so sehen die Häuser da teilweise auch aus. Und das Stadion in Setúbal war halt wirklich so ein Drittligastadion in Deutschland wahrscheinlich, so ungefähr. Und am geilsten war einfach wirklich schon allein der Kartenkauf. Du hast dann durch so einen ganz dünnen Seeschlitz die Karten gekauft. So ganz verrückt. Also es war halt am Stadion, in der Mauer war halt so ein Seeschlitz. Da hast du das Geld dann gegeben, da hast du Tickets bekommen. Die kosteten auch irgendwie 10 Euro oder so. Oder 8 oder so. Auf jeden Fall super wenig. Und dann war halt erste Liga Portugal, ne? Und du gehst dann durchs Stadiontor und gehst dann da so eine rumpelige Treppe dann da hoch und stehst dann schon mitten im Stadion. Und das Geilste war wirklich auch, wir waren dann irgendwie in der Nähe vom Auswärtsblock und es waren wirklich ich sag mal so 50 Fans oder so, vielleicht, ja, lass es 50 bis 100 Fans gewesen sein von Maritimo, die ja von Madeira kommen, also wirklich weit, weit weg, Atlantikinsel Madeira, und ich weiß jetzt nicht, ob die alle da wirklich jetzt nach Setúbal geflogen sind, das glaube ich jetzt mal nicht, das waren wahrscheinlich auch welche vom Festland, die dann in dem Block standen, aber trotzdem, auch das ist ja irgendwie verrückt und alles sehr heruntergekommen, sehr ursprünglich, aber dadurch halt auch sehr, geht wirklich das Herz halt auf, weil so Fußball noch so richtig, das ist da, wir ihn halt mögen eigentlich, ne, was wir im Fußball ja auch so lieben, diese Einfachheit, diese, da geht's nur ums Spiel, die Fans sind auch da und genießen da ihren Samstagnachmittag oder Sonntag, was das war, und haben da irgendwie Spaß dran, nehmen das alles auch nicht so wirklich ernst, also schon auch, dass sie fürs Team kämpfen, aber du merkst halt so, ja gut, sie wissen schon, dass jetzt hier alles nicht das Niveau hat von der Fußball-Bundesliga oder so in Deutschland. Und mein persönliches Highlight war dann der Imbissstand. Der war wirklich sensationell. Also du kamst da rein und es war eigentlich nur so ein kleiner Tresen direkt unten neben den Toiletten. Und da stand da so ein Mann, ich schätze mal so Anfang 60 oder so, und hatte dann wirklich so ein Campingkochfeld da stehen mit so einem Topf und hat sich dann da die Speisen zubereitet für die Gästefans in dem Block. Und es waren dann so Bifanas, nennt man das. Das sind so eigentlich Brötchen mit einem Stück Fleisch drin und so. Und das hat er da echt so geköchelt in seinem Topf. Und dann gab es das so für, ich glaube, 2,50 € oder 3 oder so. Also völlig, völlig humane Preise. Dann gab es irgendwie, das ist aber interessant, es gibt nur alkoholfreies Bier. Auch bei Sporting, wo wir danach waren, gibt es nur alkoholfreies Bier im Stadion.
Wie bei Europapokalspielen bei uns, ne? Ja. Oder in England ist es halt so, dass man da das alkoholische Getränk im Innenraum austrinken muss und dementsprechend in der Halbzeit nicht so viel Zeit hat, weil man es nicht auf die Tribünen nehmen darf. Aber da gibt es also im gesamten Stadionbereich nichts.
Genau, du kriegst nur Sim-Alkohol, also ohne Alkoholbier. Das schmeckt dann trotzdem irgendwie ganz okay, aber ist schon auf jeden Fall witzig, einfach, dass sie es so machen. Und der war irgendwie total herzlich, ne? So ein liebenswerter Mensch, der da irgendwie steht und das so zubereitet, da irgendwie noch mit Herzblut und so, und dann das dir gibt. Und das war alles so ursprünglich. Und klar, da kommt natürlich dieser Fußballromantiker in einem auf und denkt sich, ach, wie schön alles, ne? Und aber das tut auch mal ganz gut. Und das Geilste war dann wirklich aber in diesem Spiel, Setúbal hat dann irgendwie das 1-0 gemacht, dann gab es zweite Halbzeit und da kam Maritimo nochmal auf und haben dann einen Freistoß bekommen. Und wir haben dann eine richtig geile Variante gespielt, irgendwie kurzer Pass, dann weiter Ball rüber und dann mit dem Kopfball nochmal in die Mitte gelegt und dann das Ding gemacht, Ausgleich. Dachten alle, Spieler läuft wieder, ne, zum Anstoßpunkt, wir wollen schon anstoßen. So, und dann in dieser ganzen altbackenen, antiquierten Atmosphäre fasst sich der Schiedsrichter ans Ohr und macht wirklich den Videobeweis, das Videobeweiszeichen und nimmt das Tor zurück. Selbst also in dieser wirklich, ich meine, Drittliga-Atmosphäre und alles rumpelig, gibt es diesen beschissenen Videobeweis, der dann Tore auch noch wieder zurück. Das glaube ich jetzt nicht, ne? Wir haben uns echt angeguckt und gedacht, so Wahnsinn, unfassbar.
Das passt ja gar nicht dann ins Bild, kann ich mir gut vorstellen. Also es ist ja sowieso so krass in solchen Ligen wie in Portugal, die steht ja exemplarisch auch dafür, dass es eben diese drei großen Vereine gibt, also Benfica, Porto vor allen Dingen, also diese Weltclubs, Sporting dann dazu. Ja. Braga ist ja so dann die vierte Kraft und dahinter geht das ja wirklich dann aus vom Estadio da Luz oder Estadio do Dragão zum Sportplatz, also ja, im übertragenen Sinne.
Ja.
Und da habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht dran gedacht. Klar, die haben dann auch den Videobeweis und klar, dann musst du den in der ganzen Liga anwenden. Dann bin ich aber wirklich positiv überrascht, dass da sogar die Leitung steht. Ne? Also im Hinterland da irgendwie in Setúbal zu dem Lissabonner Keller oder wo auch immer der ist. Ja. Sehr interessant.
Ja. Fand ich auch faszinierend. Und gut, die Fans haben das dann irgendwie so, die wussten das natürlich, aber wir dachten uns echt so, ernsthaft jetzt? Gibt es hier wirklich einen Videobeweis? Das war echt sehr absurd. Ja, naja, und dann haben wir danach noch das Kontrastprogramm mitgenommen. Bei Sporting ist natürlich alles sehr, so wie wir es halt auch kennen, ne? Riesenstadion, geiles Stadion auch, muss man sagen. Alles durchkommerzialisiert viel auch, mit einer Riesenstadion-Show und so. Geiles Lied aber auch, eine geile Hymne am Anfang, da war viel Herzblut dabei. Und die Fans sind auch anders. Also neben uns, wir waren so ein bisschen höher gelegen, haben dann die günstigste Kategorie genommen, die noch da war. Und da saß dann auch, das war auch so geil, so Oma und Opa mit ihren beiden Enkeltöchtern, aber alle so in voller Montur und die waren auch sicherlich, ich schätze es mal, schon jedes Spiel da, so sah es zumindest aus. Und die Oma ist immer so richtig geil abgegangen, als Sporting Tor gemacht hat. Ist immer so aufgesprungen, hat sich so richtig gefreut und ist da so rumgetanzt und so. Und die Enkeltöchter auch mega. Ich meine, die waren irgendwie, keine Ahnung, 12, 13 oder so, schon ein bisschen älter, ne? Aber das hast du richtig gemerkt, das war richtig so ein geiler Familienausflug, die hatten richtig Spaß und haben das auch voll gelebt und das war cool. Also auch sehr viele, auch halt, ich ein ganz anderes Publikum, auch deswegen, weil viel mehr Frauen gefühlt da waren, auch interessanterweise. Also nicht, dass ich da jetzt oft bevorzugt darauf geachtet habe, aber es ist mir schon aufgefallen. Nee, wirklich, also das war schon auch gerade so. Ja, allein diese ältere Omi, die da halt dann da saß. Ich weiß nicht, die hast du richtig gesehen, so für die war das ein Highlight. Und für die war das irgendwie so, die haben sich richtig drauf gefreut, dann gewinnt Sporting jetzt auch noch 3-0 und so. Und ja, das war ein toller Nachmittag für die, oder ein Abend war es ja in dem Fall sogar.
Ja. Sehr schön, ja, das klingt doch alles ja sehr spannend. Und ich denke, im Laufe dieses Podcasts in den nächsten Monaten, Jahren werden wir auch immer mal wieder solche Eindrücke von deinen Reisen einfließen lassen können und
von deinen ja hoffentlich auch.
Ja, also, genau, das wird auch kommen und vielleicht gibt's ja für mich dann mal wieder eine Europapokal-Tournee, wenn wir den siebten Platz mit Borussia Mönchengladbach ja oder mindestens den siebten Platz belegen am Ende der Saison. Da kann's ja dann auch lustig werden und dann werde ich natürlich genauso berichten. Ja, und dann würde ich sagen, haben wir für diese Woche alles gesagt. Der Plan ist, dass wir uns in zwei Wochen, das wäre dann die Woche vor dem 34. Spieltag in der Bundesliga, nochmal melden. Mhm. Da können wir dann auch die letzten Spieltage in den ausländischen Ligen, auch in der zweiten, in der dritten Liga nochmal, genauso wie heute, uns näher zu Gemüte führen. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, abonniert uns auf, ich versuche es nochmal alles unterzubringen, Spotify, Soundcloud, meinsportpodcast.de, da kann man uns auch hören. Dann dieser Podigy und habe ich noch was vergessen? Wie immer die Frage.
YouTube läuft es ja auch immer wieder.
Stimmt.
Ich glaube, wenn ihr ein Android-Handy benutzt, würdet ihr uns wahrscheinlich auch in irgendeiner Art und Weise da finden, hoffe ich doch mal, bei den Podcast-Übersichten. Also, wo auch immer, gerne auf Abonnieren klicken und dann auf dem neuesten Stand sein.
Wo auch immer, wann auch immer, wie auch immer. Wir hören uns in zwei Wochen. Doppelspitze mit Leon Ginzel und Kevin Schulte sagen tschüss, bis dahin.
Ciao.
Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.